ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit Claudia Deeg und Frederik Merks.
Und mit einer besonderen Ausgabe vor der Landtagswahl. Wir haben uns mit den Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus Rheinland-Pfalz zum Gespräch getroffen. Diesmal mit Rebecca Ruppert von der Linken.
Willkommen zu Politik Backstage zur Landtagswahl. Heute mit Rebecca Ruppert von der Partei Die Linke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Tag 2 des Verdi-Streiks im öffentlichen Personennahverkehr, auch bei uns in Rheinland-Pfalz. Wie sind Sie heute hergekommen? Wir vermuten nicht mit dem dicken Audi, wie Heidi Reicheneck unterwegs ist, in Berlin Ihre Fraktionsvorsitzende.
Ich wurde tatsächlich von meiner Mutter gefahren mit einem normalen Auto, aber ich finde es auch gar kein Problem, dass Heidi in Dienstwagen fährt. Wir sprechen uns da nicht dagegen aus als Linke.
Thema Dienstwagen. Möglicherweise, wenn es klappen sollte, haben Sie ja demnächst auch einen, wenn Sie Fraktionsvorsitzende im Rheinland-Pfälzischen Landtag vielleicht werden sollten. Freuen Sie sich drauf, wenn Mama nicht mehr fahren muss?
Also jetzt kommen wir erstmal in den Landtag rein. Und klar, es ist sehr praktisch. Man merkt schon gerade den Unterschied. Ich begegne ja auch mal anderen Spitzenpolitikerinnen oder Spitzenkandidierenden gerade im Wahlkampf. Es macht schon einen Unterschied, ob man überall hingefahren werden kann von der Person, die für einen arbeitet, oder ob man es alles im Ehrenamt macht.
Dann gucken wir mal, mit wem wir es heute zu tun haben. Sie haben was umhängen, nämlich Ihren Backstage-Ausweis. Den gehen wir kurz gemeinsam durch. Und vorher starten wir die Zeit. 20 Minuten für alle.
Rebecca Ruppert, Partei Die Linke, und Sie treten an im Wahlkreis 32. Das ist Rhein-Selz-Wonnegau. Sie wohnen in Rheinhessen, sind 37 Jahre alt, Politikwissenschaftlerin. Und was die Interessen angeht, da haben Sie angegeben, lesen, Volleyball spielen, essen und Politik.
Das machen Sie noch ehrenamtlich, möglicherweise eben bald nicht mehr. Nach dem Abi haben Sie erstmal in einem Altenheim gearbeitet, haben wir gelesen. Jetzt sind Sie inzwischen IT-Beraterin. Warum? Weil Sie eingesehen haben, dass man mit Sozialem nicht ganz so gut Geld verdienen kann?
Nö, tatsächlich eher im Gegenteil. Also ich habe nach der Schule erstmal als Pflegehilfskraft gejobbt im Altenheim, weil ich einfach einen Job gebraucht habe und gehört habe, da brauchen sie Leute. Ich bin da auch tatsächlich hingegangen, habe gesagt, wie wär's? Und die haben gesagt, was machst du morgen? Also es war sehr direkt, was mich auch irgendwie schockiert hat und was auch damals war es mir nicht bewusst, dass das eigentlich gefährliche Pflege war, weil ich war da als Hilfskraft, aber musste am zweiten Tag meiner Einarbeitung schon eine Gruppe alleine übernehmen. Also da war auch schon, ist jetzt, wie lange ist das her? Knapp 20 Jahre fast. Damals war halt auch schon eklatanter Personalunterbesetzung in Altenheimen. Und bei mir war das eigentlich klar, dass es ein Übergangsjob wird. Ich habe halt zu der Orientierungsphase überlegt, was ich machen soll. In der Zeit da gearbeitet, weil ich auch schon zu Hause meine Oma mitgepflegt habe, mit meiner Mama zusammen. Und also ja, die Frage war eigentlich, warum sind diese Jobs so schlecht bezahlt? Das war die Frage, die mich zu dem Studium der Politik und Rechts- und Wirtschaftswissenschaften getrieben hat.
Und damit sind wir eigentlich auch bei Ihrem Wahlprogramm, weil in Ihrem Wahlprogramm fordern Sie ja, dass die Pflegegehälter steigen sollen. Das kann am Ende des Tages aber die Politik ja eigentlich gar nicht entscheiden.
Aber man kann Rahmenbedingungen setzen. Also zum Beispiel könnte Rheinland-Pfalz bei Pflegeheimen die Investitionskosten übernehmen. Oder was heißt übernehmen, bezuschussen. Das machen andere Bundesländer. Rheinland-Pfalz macht das mit 0 Euro. Das würde, ich habe mit einer Person von der Krankenkasse gesprochen, einer Gesetzlichen aus Rheinland-Pfalz, die gesagt hätte, so könnte man halt auch die Eigenanteile in der Pflege deutlich senken, was halt einfach eine große Belastung für viele Personen im Alter ist.
Eine Idee, die Sie auch haben, geht ja auch um Pflege, auch in Krankenhäusern möglicherweise, ist, dass Sie mehr private Kliniken wieder in öffentlicher Hand haben wollen. Ja. Verstaatlichung könnte man da auch zu sagen. Nehmen wir mal als Beispiel die Asklepios-Klinik, die Südpfalz-Klinik in Kandel. Die ist privat, die hat eine Geburtsstation, die hat eine Notaufnahme und scheint zu laufen. Warum soll der Kreis zum Beispiel die jetzt kaufen? Was bringt das?
Naja, wenn wir uns mal angucken, welche Kliniken alle insolvent gegangen sind die letzten Jahre in Rheinland-Pfalz, da ist unsere Kritik zu sagen, Kliniken, die sich rentieren müssen, die so einen Profitdruck haben und auch wo Geld, was in der Pflege, man kann schon sagen, erwirtschaftet wird und im Krankenhaus dann praktisch aus dem System rausfließt, das finden wir einfach nicht richtig. Was wir konkret auf Landesebene fordern, ist eine Landesgesellschaft so zum Auffangen von in Not geratenen Kliniken, weil viele, ich habe jetzt zum Beispiel, gestern war ich beim Landeshebammenverband, da haben wir auch über die Versorgung im ländlichen Raum gesprochen, gerade Westerwald und Vulkaneifel, und alle anwesenden Politikerinnen, auch aus der Landesregierung, haben gesagt, wir müssen weitere Klinikschließungen verhindern, aber haben halt auch keinen Plan vorgelegt, weil die letzten Jahre wurden sie ja auch nicht verhindert.
Aber wenn wir das mal weiterdenken, ja, mehr als die Hälfte der Kliniken gehört freinützigen Trägern, da sind ja auch die Kirchen dabei und auch die wollen sie nicht wegen der, Zitat, frauenfeindlichen Politik der Kirchen. Das heißt ja, die Marienhauskliniken, nehmen wir die mal, oder das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier, die Diakonie in Bad Kreuznach, die Kommunen sollen die alle den Kirchen abkaufen?
Wir haben kein Problem, wenn es ein kirchlicher Träger ist, wenn nicht eine Art zweites Recht gilt. Weil zum Beispiel im Bereich Arbeitnehmerschutz und Rechte von Arbeitnehmern, sich selbst zu organisieren, ist viel eingeschränkter im kirchlichen Recht. Und wir finden, wir leben in einem Staat. Und wenn die Kirchen Krankenhäuser besitzen, dann müssen die Arbeitnehmer auch dieselben Rechte haben wie in einem öffentlichen oder im privaten Haus.
Aber das heißt nochmal zum Verständnis Ihres Wahlprogramms, Sie wollen jetzt nicht unbedingt kirchliche Kliniken, dass die dringend verstaatlicht werden, sondern Sie sagen, die sollen sich an das Arbeitsrecht zum Beispiel auch des freien Marktes halten und nicht ein eigenes kirchliches Arbeitsrecht haben. Ja. Das ist interessant, okay. Eine Klarstellung.
Brauchen wir 120 Krankenhausstandorte in Rheinland-Pfalz? Das ist die aktuelle Zahl, wenn Sie wollen, dass keine weiteren zumachen sollen. 120?
Also sind wir nicht die Einzigen, die das wollen. Das ist ein breiter Konsens, glaube ich, in Rheinland-Pfalz. Wir brauchen eine standortnahe Versorgung. Da können wir drüber reden, ob die jetzt stationär sein muss oder ob das ambulante Versorgungszentren sind. Aber die müssen halt erhalten bleiben und dann gerne auch die Standorte. Das wäre halt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Krankenhäuser auch in Regionalzentren, ambulante umzuwandeln. Okay. Aber das Personal zu erhalten und auch die Ausstattung zu erhalten.
Was ja schon passiert in Teilen. Ne?
Teilweise
das Konzept
schon
der Regioklinik, ja, genau, zum Beispiel. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil der Ärztemangel auch auf dem Land ein Problem ist, also Hausärzte jetzt. Sie wollen, dass es keinen NC mehr gibt für ein Medizinstudium. Also man soll mit jedem Abi quasi Medizin studieren können. Das klingt aber ein bisschen einfach, oder? Weil es geht ja nicht darum, dass es zu wenig Bewerber gibt.
Ja, aber es zum Beispiel, wenn ich jetzt aus dem ländlichen Raum komme, ein weniger gutes Abi habe, werde ich zum Beispiel daran gehindert, Medizin zu studieren, obwohl ich mich vielleicht bei mir zu Hause niederlassen wollen würde. Also das wäre eine Möglichkeit.
Obwohl es ja eine Landarztquote gibt.
Ja.
Die gibt's ja.
Also das öffnet den Weg schon, ja.
Ja.
Okay. Wollen wir kurz weitermachen?
Machen wir hier an der Stelle einen Punkt, oder?
Genau.
Machen eine flotte Ja-Nein-Runde. Also
gerne.
Wir haben Fragen und Sie antworten einfach nur mit Ja und oder Nein. Ja.
Den Landtag wählen mit 16, ja oder nein?
Ja.
Schon mal eine Rede von ChatGPT schreiben lassen, ja oder nein?
Ja.
Verfassungsschutz abschaffen, ja oder nein?
Ja.
Das will nicht mal die AfD.
Das ist interessant. Ja. Social Media
Wahlprogramm.
Social Media Verbot für alle unter 14?
Nein.
Führerschein auf Anhieb geschafft, ja oder nein?
Ja.
Schottergärten verbieten, ja oder nein?
Polizisten an sogenannten Brennpunktschulen, ja oder nein?
Nein.
Schon mal Teilzeit gearbeitet?
Ja.
Das ist ein gutes Stichwort. Sie schreiben bei Instagram, dass Sie sich für einen leichteren Alltag einsetzen. Kann man wohl sagen, nämlich 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, kann man da lesen. Passt das in die Zeit gerade so, wie es der Wirtschaft geht?
Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, es passt in die Zeit komplett, aber es passt gerade nicht in die politische Debatte, weil es Parteien geschafft haben, das Fenster des Sagbaren sehr stark zu verschieben. Und natürlich kann man alles sagen, aber es gibt Sachen, die man sagen kann und wo dann alle sagen, ja, okay, du bist halt eine Utopistin oder du hast keine Ahnung von Wirtschaft, was nicht stimmt, ich habe das auch studiert. Aber es gibt Länder und es gibt auch Firmen, es gibt auch bei uns Firmen, die das ausprobiert haben und es zeigt sich einfach in wahnsinnig vielen Studien, der Krankenstand geht zurück, die Produktivität geht hoch und Leute sind glücklicher, wenn sie weniger arbeiten.
Es ist ja aber nicht nur ausschließlich eine politische Diskussion, sondern es gibt ja auch Wirtschaftsexperten, die auch so weit gehen, dass sie sagen, wir bräuchten zum Beispiel, wir müssen Feiertage abschaffen.
Auch ja, da, aber da gibt es ja, also ich habe mir wirklich mal die Studienlage dazu angeguckt, da gibt es wirklich keine Beweise, dass das die Produktivität steigert.
Ja, aber Sie gehen ja noch einen Schritt weiter oder drehen ihn sogar um, Sie wollen neue Feiertage oder wenn zum Beispiel ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, dass man den Montag frei bekommt. Also 3. Oktober ist ein Sonntag, dann hat man den Montag frei. Bei Ihnen geht es ja auch viel um Umverteilung, aber dieser Reichtum, der da erwirtschaftet werden soll, der muss ja auch an irgendwelchen Tagen erwirtschaftet werden.
Ja, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir haben ja noch sehr, sehr viele Tage. Also ich finde, nur zu sagen, es soll Arbeitnehmern besser gehen und das sind Maßnahmen, die wir vorschlagen. Es gibt so viele Leute im Burnout, wie es noch nie gab. Es gibt massiv viele Überstunden, auch viele unbezahlte Überstunden. Wir arbeiten sehr viel und ich finde halt, es ist... Das finde ich nicht nur. Das ist einfach ein Narrativ, was da gesetzt wird von der anderen Seite.
Aber das Narrativ ist die Konjunktur. Also man sieht doch, dass die Wirtschaftsdaten runtergehen.
Ja, es ist ja vollkommen in Ordnung. Aber also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist im Job. Aber ich und viele Leute, die ich kenne, wenn du eine Stunde mehr am Tag arbeiten würdest, würde die Produktivität nicht unbedingt steigen. Also zumindest in vielen Berufen nicht, wo man körperlich eh schon ausgelastet ist oder auch kreativ arbeiten muss, seinen Kopf benutzen, da kannst du nicht einfach mal sagen, ja, okay, linear gesehen, okay, ich pack mal noch ein bisschen mehr dran, dann wird es schon besser werden.
Also nicht mehr arbeiten, aber deutlich weniger arbeiten, weil die Forderung 30-Stunden-Woche, die steht bei Ihnen drin, ne?
Die steht bei uns drin und da stehen wir auch dazu. Mhm. Das ist halt auch so eine Sache, wenn wir jetzt auch mit KI gucken, Produktivitätsgewinne, die wir erwarten können in den nächsten Jahren. Es geht auch darum, Arbeit fair zu verteilen. Einfach.
Okay. Apropos fair, Thema Wohnen. Ganz großes Thema bei Ihnen auch im Wahlprogramm. Sie fahren gleich weiter nach Ludwigshafen.
Genau.
Und sind mit Ihrem Bundesparteivorsitzenden da, um zu protestieren gegen 4.400 BASF-Wohnungen, die die BASF verkaufen will.
Warum? Wir protestieren jetzt weniger dagegen, dass sie die verkauft, sondern dafür, dass die in genossenschaftliche oder in öffentliche Hand übernommen werden.
Das war jetzt genau die Frage, weil die Stadt Ludwigshafen hat ja Interesse dran, sie zu kaufen. Das hat sie schon angekündigt. Was gibt's dann zu demonstrieren? Weil also, eigentlich sieht's ja aus, als würd's eine Verstaatlichung geben.
Wenn die Stadt Ludwigshafen die übernimmt, sind wir sehr happy. Aber wir finden halt auch, dass man die Stadt damit nicht allein lassen kann. Ludwigshafen ist jetzt auch nicht die finanzstärkste Kommune. Und es gibt schon andere Bundesländer, die haben Wohnungsgesellschaften, die fordern wir auch für Rheinland-Pfalz. Und es wäre ein super Start, die zu gründen und einen eigenen Wohnungsbestand aufzubauen.
Wie stehen Sie zum Eigentum? Weil das schlagen ja auch manche vor, Eigentum zu unterstützen. Auch das würde ja Wohnraum schaffen.
Also grundsätzlich freuen wir uns für jede Person, die sich Eigentum leisten kann und das Eigentum hat und sich gut drum kümmert. Das ist alles top. Aber die Sache ist halt die, wie jetzt zum Beispiel die CDU vorschlägt, dass jede Person 10.000 Euro bekommt, also Familien 10.000 Euro bekommen und pro Kind nochmal 5.000. Ja, dann förderst du halt die Leute, die es vielleicht eh schon sich ein Eigenheim leisten können.
Aber die Eigentumsquote in Rheinland-Pfalz ist im Ländervergleich total hoch, ne? Die zweithöchste im Land. Also eigentlich würde man ja die Hälfte der Bevölkerung treffen damit.
Mit was?
Naja, mit einer Förderung von Eigentum, weil Eigentum in Rheinland-Pfalz einen großen Anteil ausmacht.
Ja, aber wenn die Eigentumsquote schon so hoch ist, warum stecken wir dann da das Geld rein? Also während wir auf der anderen Seite wissen, es fehlen 30.000 Sozialwohnungen. Und das sind halt die Leute, die nicht irgendwie die Möglichkeit haben, sich auch anders zu finanzieren. Also es ist bei uns einfach eine Gerechtigkeitsfrage und zu gucken, wo wird es am meisten gebraucht, wo muss der Staat eingreifen und auch steuern.
Das war zum Thema Wohnen. Kommen wir jetzt auf das andere große Thema bei dieser Landtagswahl, das ist die Bildung. Schauen wir mal auf die Jüngsten. Also da wollen Sie eine vollständige Beitragsfreiheit, auch für unter Zweijährige. Jetzt nehmen wir die Kinder einer Vorstandsvorsitzenden und die Kinder eines Bauarbeiters. Die können beide kostenlos in die Kita. Ist das gerecht?
Ja, also dann die Vorstandsvorsitzende muss einfach mehr Steuern zahlen.
Okay, also die Umverteilung passiert an anderer Stelle, nicht dort.
Die passiert nicht an jeder Kleinigkeit. Das macht es einfach, das macht es auch komplex und kompliziert bei uns und schafft Bürokratie und schafft Verwaltungsaufwand. Wir gucken einfach ein faires Steuersystem und dann kann man auch Infrastruktur für alle zur Verfügung stellen.
Obwohl das eine Ländersache ist, das andere Bundessache, aber okay.
Das ist schon klar, aber das ist ja tatsächlich, also wir müssen es ja aber auch mehr gemeinsam denken. Mhm. Ich finde es auch manchmal seltsam, dass andere Parteien zum Beispiel so machen, als ob sie nicht gleichzeitig auch in der Bundesregierung säßen. Mhm. Also es sind ja dieselben Parteien.
Sie haben vorhin in der Ja-Nein-Antwortrunde gesagt, Sie wollen keine Polizistinnen und Polizisten an Schulen. Es gibt aber zuletzt viel Berichterstattung darüber, über Bedrohungen, über Gewalt an Schulen in Rheinland-Pfalz. Was wollen Sie denn dagegen tun?
Wir wollen mehr Schulsozialarbeit in den betroffenen Schulen, um uns dafür einzusetzen, dass auch die Probleme frühzeitig erkannt werden. Also aus unserer Sicht ist das die Gewalt an Schulen gerade ein Symptom von dem, was in der Gesellschaft schiefläuft. Zum Beispiel, ich mache es mal beim Thema Wohnen klar. Also wenn ich mit 6 Leuten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohne, habe ich vielleicht auch ein anderes Leben, als wenn ich in einem Einfamilienhaus wohne und mein eigenes Zimmer habe und ganz andere Art von Unterstützung. Also es sind ja oft diese Art von, also die Schulen, die wir Brennpunktschulen nennen, sind, also da hängen ganz andere gesellschaftliche Probleme noch mit dran und man kann das einfach nicht gelöst davon betrachten.
Aber da müssen Sie ja eigentlich Familiengrundschulzentren, 18 Millionen mehr, glaube ich, für Schulsozialarbeiter in rheinland-pfälzischen Schulen und so weiter. Alles, was die Landesregierung jetzt macht, finden Sie eigentlich gut?
Ja, man müsste es halt noch ausbauen.
Okay. Schauen wir auf die, die dann schon ein bisschen älter sind, die Azubis. Sie wollen, dass jeder vom Betrieb übernommen wird, alle nach Tarif bezahlt werden und denselben Anspruch haben auf Urlaub, genauso wie die, die schon länger in einem Betrieb sind. Können das Unternehmen nicht selber entscheiden?
Können sie schon, aber die Sache ist halt einfach die, wir müssen auch gucken, dass die jungen Leute auch eine faire Behandlung bekommen und sich ihr Leben auch in der Ausbildung leisten können. Wir haben ja noch andere Forderungen für Azubis, zum Beispiel Azubi-Wohnheime, damit verfügbarer und günstiger Wohnraum zur Verfügung gestellt wird.
Fordern eigentlich alle anderen auch, ja, aber
ja, ja, aber gibt's
kurz
sie schon, die alle anderen hatten die ganze Zeit schon die Möglichkeit, sich drum zu kümmern, also, aber die gibt's noch nicht. Naja, ich war am Mittwoch bei einem Bäcker auf dem ländlichen Bereich und habe mit ihm zum Beispiel über das Thema Ausbildung gesprochen und er hat gesagt, ihm würde es voll helfen, wenn es auch nur, also mehr Unterstützung für seine Azubis gäbe.
Aber der würde sich wahrscheinlich bedanken, wenn sie ihm vorschreiben würden, er muss seinen Azubi übernehmen.
Die versuchen eh alle zu übernehmen, also.
Okay. Wir drücken nochmal aufs Tempo mit der nächsten Runde Satzvervollständigung. Wir beginnen, Sie vollenden, Sie kennen das.
Wenn ich einem Wolf im Wald begegne.
Ich bin schon mal einem Wolf im Wald begegnet, tatsächlich.
Und wie haben Sie reagiert?
Ich war
und wo?
Im Taunus und ich war auf dem Fahrrad unterwegs und ich hatte die Panik meines Lebens und bin sehr, sehr schnell weitergefahren.
So eine konkrete Antwort hatten wir gar nicht erhofft, danke. An Sarah Wagenknecht mag ich.
Dass sie nicht mehr in der Linken ist.
Mein liebster Satz auf Niederländisch lautet?
Da muss ich kurz überlegen.
Das ist ein Überfall, das stimmt.
We gaan nu boodschappen doen.
Okay, jetzt müssen Sie uns Nachhilfe geben.
Wir gehen einkaufen.
Okay. Ah ja, klingt auf jeden Fall gut. Dass mich Familie oder Freunde mit Computerproblemen anrufen, nur weil ich IT-Beraterin bin.
Passiert durchaus des Öfteren. Mhm.
Wenn US-Präsident Trump nach Rheinland-Pfalz kommt.
Ja, dann, falls ich ihn treffe, würde ich ihn gerne fragen, ob er sich nicht mal gerne selbst anzeigen würde, wegen seinen durchaus Fantasien und Taten mit Kindern.
Wenn die US-Truppen aus Rheinland-Pfalz abziehen sollten?
Dann müssen wir als Land auf jeden Fall stark in die Regionen investieren, zum Beispiel Kaiserslautern, damit es da eine gute Konversion gibt.
Ja, weil da sind ja auch immerhin 9000 Menschen beschäftigt. Ja. Was sollen die dann machen?
Da muss man einen Plan aufstellen. Es gab auch im Osten viele Konversionen, als die Russen abgezogen sind. Da gibt es schon Pläne und Konzepte. Wir können uns zum Beispiel so einen Nachhaltigkeitscampus vorstellen mit stark viel Innovation und Zukunftsgewandtheit.
Mit 9000 Leuten, die dann da künftig alle arbeiten können. So gut, wie es zum Beispiel am Hahn funktioniert hat. Oder
okay. Man kann es ja durchaus besser machen.
Okay. Was Sie auch fordern zum Thema Abzug ist den Abzug der Atomwaffen aus Rheinland-Pfalz, der US-Atomwaffen. Wenn man sich jetzt gerade anschaut, was heute Morgen für Nachrichten kamen aus Iran, Israel, dass es da auch mit US-Beteiligung einen Angriff gab, ist das nicht gerade ein Zeichen dafür, dass man gerade im Moment nicht auf Abschreckung verzichten kann, auch militärisch?
Also sehen Sie die USA als unseren Partner nach wie vor?
Die Frage also geht an Sie. Sie stellen sich
ja, zur Wahl. Ja, also ich sehe das nicht so. Also ich habe kein Vertrauen in eine Regierung von Donald Trump und ich fühle mich durchaus sehr unwohl, wenn Atomwaffen bei uns im Bundesland lagern. Das bietet auch Angriffsziele und also ich empfinde das nicht als Sicherheitsfaktor.
Und Abschreckung auch mit Blick auf Russland ist auch unnötig, Ihrer Meinung nach?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Also Abschreckung ist wichtig. Aber wenn wir uns die Zahlen des Militärs in Russland angucken und die Zahlen der europäischen NATO-Staaten ohne die USA, dann sind wir weit überlegen und ich finde, das ist Abschreckung genug.
Schauen wir mal auf die aktuellen Umfragen. Da sind Sie im Moment bei 5%. Da sind Sie schon ein bisschen länger. Sie waren sogar schon mal ein bisschen über den 5%. Mhm. Wir haben Ihnen was mitgebracht. Hier haben wir so eine Kiste.
Bin ich aber sehr gespannt.
Und zwar ein kleines Pixi-Buch mit dem Titel Im Landtag ist was los. Mhm. Darin wird Kindern relativ einfach erklärt, wie Demokratie und wie der Landtag funktioniert. Wir haben gedacht, das können Sie vielleicht auch gebrauchen.
Okay, dankeschön.
Fraktionsvorsitzende Rebecca Ruppert, trauen Sie sich das zu?
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben auch direkt reingeschrieben. Habe ich für Rebecca.
Sehr
haben
süß.
Sie, ja, haben Sie direkt. Also Fraktionsvorsitzende würden Sie sich zutrauen?
Klar.
Ministerin auch?
Wenn dem so sein sollte, ja.
Mit wem?
Was heißt mit wem?
Mit wem würden Sie dann in eine Koalition gehen, wenn das so sein sollte?
Naja, also ich sag mal so, es gibt eine Partei, mit der wir nicht reden würden. Es gibt eine Partei, die ausschließt, mit uns zu reden. Und dann kann man sich die Zahlen ja mal angucken.
Aber nur weil die CDU ausschließt, mit Ihnen zu koalieren, ist das denn für Sie auch ein Ausschlusskriterium? Nur so just in case?
Ich würde eher sagen, das Wahlprogramm wäre das Ausschlusskriterium. Aber wir würden auf jeden Fall mit der CDU reden, wenn sie mit uns sondieren möchte.
Und haben Sie schon Kontakt aufgenommen? Stichwort Rot-Rot-Grün. Redet man da hinter den Kulissen schon mal drüber?
Nö.
Gar nicht?
Nö.
Also, ist ja auch interessant.
Ja.
Aber hätten Sie Handynummern? Weil es ist oft am Wahlabend so, dass man dringend irgendwelche Handynummern benötigt.
Wir sehen uns ja alle bei der Landespressekonferenz im Wahlabend.
Und im SWR-Fernsehen.
Und im SWR-Fernsehen und in der ARD.
So ist es. Danke, dass Sie mit uns Backstage waren. Am 22. März wissen wir mehr. Danke, Rebecca Ruppert von der
Vielen
Linken.
Dank.
Und die nächste Folge bei Politik Backstage zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt's mit Katrin Eder von Bündnis 90 Die Grünen.
Kurzer Hinweis nochmal zu dem Interview mit Rebecca Ruppert von der Linken.
Ja, weil da gab es so eine Stelle, da hat sie sich geäußert zu US-Präsident Trump und möglichen Fantasien oder Taten im Zusammenhang mit Kindern. Und dann haben wir sie hinterher darauf angesprochen, was sie da gemeint hat. Und dann sagte sie, dass sie sich auf die Epstein-Files bezogen hätte.
Und da muss man ganz klar sagen, ja, Donald Trump kommt in den Epstein-Files vor, die in den USA gerade rauf und runter diskutiert werden. Aber Ruperts Aussage, dass Trump etwas mit Kindern gemacht hätte, lässt sich bisher juristisch nicht belegen. Wir finden, ihr solltet das wissen.